Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mit mir am Tisch wieder einmal Knut Nippe und heute wieder mit uns Jan Jakisch. Grüß dich.
Hallo, moin. Danke für die Einladung.
Grüß dich, Knut. Bist du auch da?
Ja, ich bin auch da. Entschuldigung, ich machte noch eine Notiz auf meinem Zettel.
Hallo, Malte. Eine schlaue Notiz. Jan, als Knut und ich so überlegt haben, wir wollen dieses Jahr geistliche Übungen so ein bisschen vertiefen, kam uns auch relativ bald der Gedanke, dass du da ein guter Gesprächspartner wärst. Vielleicht magst du mal so sagen, was ist überhaupt deine Geschichte mit geistlichen Übungen? So, also dein Blick so auf dieses große Thema.
Tatsächlich Begegnung mit anderen Christenmenschen, die mich auf, insbesondere aufs Beten, sehr aufmerksam gemacht haben. Das war gut. Also einmal während des Theologiestudiums auf theologischer Ebene, aber dann auch mit überwiegend Menschen aus so pietistischen und freikirchlichen Zirkeln, die für mich das Gebet nochmal sehr lebendig gemacht haben, mich da an und mich da angestoßen haben. Mhm. Ansonsten verbinde ich mit geistlichen Übungen also so zwei Wörter. Das erste Wort ist eigentlich und das andere Wort ist Wanderlust. Also eigentlich weiß ich, dass geistliche Übungen total gut und sinnvoll sind. Und das in die Tat umzusetzen, ist immer wieder Herausforderung. Und Wanderlust, ich bin einfach wahnsinnig gerne draußen unterwegs und liebend gerne. Und ich habe auch die Freiheit in meiner Familie, das einmal im Jahr in Anspruch zu nehmen. Ich bin wahnsinnig gerne für mehrere Tage komplett alleine unterwegs. Und das ist für mich eine ganz intensive Zeit mit Gott.
Danke dir. Wir sind schon beim dritten Teil dieser Reihe. Wir haben schon über das Beten gemeinsam nachgedacht. Wir haben vor zwei Wochen über Klagen und Trauern gemeinsam nachgedacht. Und heute reden wir über eine geistliche Übung, die nennt sich Gemeinschaft haben. Weil wir Christen haben ja Gemeinschaft. Das ist auch ein interessantes Wort. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt, das mal bei Google einzugeben. Gemeinschaft haben. Und man kommt eigentlich nur auf christliche Websites.
Also nur Christen sagen das so.
Nur Christen sagen eigentlich, wir haben Gemeinschaft. Also andere Leute sagen, wollen wir uns heute Abend mal treffen oder ich möchte dich mal wiedersehen, wollen wir. Aber Christen sagen, wir haben Gemeinschaft. Im Englischen auch, to fellowship. So, also aber die Frage ist ja, was meinen wir Christen eigentlich, wenn wir sagen, so, wir haben Gemeinschaft?
Und die weitergehende Frage wäre ja, also ist es etwas, was man hat oder ist das tatsächlich auch eine Übung?
Ja. Also ich kenne das noch so aus dem Jugendkreis früher. Die drei Gs eines Christen sind Gemeinschaft, Gebet, Gebibel. Das sind sozusagen die drei Dinge.
Gebibel. Gottes Wort. So, das war wahrscheinlich, oder?
Ja.
Gemeinschaft, Gebet, Gebibel?
Ja, so hieß es.
Gebibel?
Ja, es war der
okay, das ist natürlich.
Aber Gemeinschaft war eben halt eine der, also ja, ja. Auf der Ebene von Gebet und Gebibel war eben auch Gemeinschaft. Und das heißt, das ist eigentlich in der Logik eine geistliche Übung. Oder nicht?
Kommt immer auf die Leute an, mit denen man Gemeinschaft hat. Das ist manchmal eine Übung.
Ja. Auch. Na, also mir wäre ja wichtig zu sagen, dass die christliche Gemeinschaft erstmal etwas ist, was nicht dadurch entsteht, dass ich sie habe oder gestalte, sondern die ist etwas, in die ich reingestellt bin als Christ. Gehöre ich zu einer Gemeinschaft? Das ist etwas, was Gott getan hat. Und Gemeinschaft haben wäre dann für mich, okay, und wie gestalte ich das konkret oder wie bringe ich das durch mein oder durch unser Miteinander zum Ausdruck, was da ist? Das wäre sozusagen für mich die Übersetzung von Gemeinschaft haben. Und da kann ich dann auch wieder zu den Sachen kommen mit spontan und also alles das, was ich beim Gebet habe, habe ich dann hier auch. Also spontane Form oder strukturierte, regelmäßige Form und so weiter. Mhm. Der Gottesdienst zum Beispiel hat eine Funktion für mich einfach dadurch, dass darin die Gemeinschaft der Christen auch zum Ausdruck kommt. Selbst wenn ich weiß, ich kenne die Predigt schon, ja, was weiß ich, ich hab den Pastor schon vor, also ich weiß schon genau, was der predigt, da kommt nichts Neues, trotzdem kann ich da hingehen, weil ich allein dadurch etwas zum Ausdruck bringe, zu wem ich gehöre, nämlich zu Gott und diesen Menschen, die sich da mit ihm treffen.
Ja, das finde ich ist ein schönes Wort, zum Ausdruck bringen oder zum Ausdruck gebracht werden. Also ich bringe etwas zum Ausdruck, indem ich dahin gehe, aber die christliche Gemeinschaft, die schon konstituiert ist, die wird in der Feier des Gottesdienstes zum Ausdruck gebracht und hat dann in dem, was wir in den Gottesdiensten feiern, wenn es zum Beispiel eine Taufe ist, einen Höhepunkt darin, dass ein Mensch in diese Gemeinschaft hineingetauft wird und von da an auch in der Gemeinschaft ist, Punkt. Und das andere ist natürlich die Feier des Abendmahls, in der dann die Gemeinschaft nochmal über diesen kirchlichen Raum und über den konkreten Ort des Gottesdienstes geweitet wird auf die gesamte Christengemeinschaft. Letztlich kommt das auch bei jedem Bekenntnis des Glaubens zum Ausdruck. Da stellen wir uns auch quasi in diese berühmte Wolke der Zeugen.
Ja, und ich habe auch noch mal jetzt im Vorfeld drüber nachgedacht, weil ich finde, Gemeinschaft haben ist so auch so schwer greifbar, so anders als, ich kann mich morgens 10 Minuten hinsetzen und meine Bibel lesen. Bei Gemeinschaft haben habe ich nicht sofort so ein Bild vor Augen, sondern das ist so ein bisschen diffuser. Und ich hatte noch mal so drüber nachgedacht, für mich hängt Gemeinschaft auch ganz stark damit zusammen, dass ich mir das Entscheidende im Glauben nicht selber sagen kann, sondern dass ich dafür immer jemanden brauche, der mir das sagt. Und ich hatte jetzt vor einiger Zeit noch mal auch jemanden in der seelsorglichen Begleitung und es war ein total gutes Gespräch und ich habe der Person noch mal was gesagt, wo sie eigentlich sagt, das weiß ich alles schon. So, aber ich kann, also wo sie auch sagt, ich glaube mir das selber nicht. Also es ist immer was ganz anderes. Also selbst wenn das, ich weiß theoretisch, dass Gott bei mir ist. Aber wenn ich mit einem Christen zusammen bin und ein anderer Christ mir sagt, nein, ich weiß, dir geht's gar nicht gut, aber ich bin mir sicher, weil Gott es zusagt, er ist bei dir. Dann kann ich das jemandem anderen irgendwie leichter glauben, als wenn ich mir das so selber sage.
Ja, es erinnert mich total an eine Situation in meiner Kirchengemeinde. Hatte ich vor Jahren einen jungen Menschen zu beerdigen und das stand mir sehr bevor. Ich wusste, das wird auch für mich ein schwerer Gang, dass ich da die Trauernden in einem guten Sinne durch diesen Trauerprozess auch begleiten kann. Wir hatten in einem anderen Zusammenhang in der Kirchengemeinderatssitzung unsere Pröbstin da zu Besuch und sie hat dann zur Verabschiedung mir dann nochmal gesagt, Herr Jakisch, ich weiß, Sie haben diese Woche einen schweren Gang vor sich und mir standen die Tränen in den Augen, weil es mich einfach so gerührt hat. Also diese Anteilnahme, ne? Mhm. Also das helfende Wort oder eben auch der Ausdruck, ich sehe, was du hast, das kann man sich selbst nicht sagen. Ich wusste ja selber, das ist ein schwerer Gang, aber wenn mir das auch nochmal in mitfühlender Art und Weise gespiegelt wird, dann ist das nochmal eine andere Qualität.
Ja, und vermutlich, da musst du jetzt widersprechen, wenn ich falsch liege, weil du dann auch das Gefühl hast, du bist da nicht isoliert, sondern in gewisser Weise ist diese Person, stärkt dir den Rücken, ist mit dabei, auch wenn sie nicht als Präsenz, aber ne, dass du wirst mitgetragen. Genau, also sie macht sich das zu eigen,
sie geht quasi in Gedanken mit, sie betet für mich.
Ja, genau.
Genau.
Vielleicht auch eine Brücke zu dem Thema, was wir vor 2 Wochen hatten, mit Klage, Trauern. Ich habe mir auch gefragt, kann man eigentlich für andere klagen und trauern? Schwierig, aber in gewisser Hinsicht kann ich ja Anteil nehmen. Und dieses Bibelwort, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, so weint mit den Weinenden. Das macht was mit mir, wenn ich merke, es lässt auch andere nicht kalt, was ich tragen muss.
Ja,
du nimmst im Grunde genommen meinen zentralen Vers schon ein bisschen vorweg zum Thema Gemeinschaft aus dem Römerbrief. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich finde, kürzer kann man es kaum formulieren, was quasi christliche Gemeinschaft für prägende Momente hat. Dass wir uns einen Ast freuen können mit anderen Menschen, und auch an deren Seite sitzen bleiben, wenn sie wahrlich einen Grund haben zu weinen.
Und dann gibt es jetzt, das finde ich jetzt so interessant, nochmal so beide Dimensionen. Also freut mit euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, heißt ja, ich stelle mich so ein bisschen neben jemanden, stärke den Rücken. Und das, was ich vorhin nochmal so gesagt habe, ist auch, ich stelle mich jemandem auch nochmal gegenüber und spreche jemandem was zu. Ich werd dem anderen zum Christus, um es ein bisschen pathetisch zu sagen. Also manchmal oder das, was Bonhoeffer mit den alten Worten sagte, der Christus im Wort des Bruders ist immer größer als der Christus in mir. Auch das, und beide Dimensionen hat ja Gemeinschaft. Ja. Dass der andere mir manchmal zum Notwendigen gegenüber wird, das trauen wir uns oft auch nicht, auch aus guten Gründen nicht, weil es manchmal schnell übergriffig wird. Und auch gleichzeitig der andere steht an meiner Seite.
Ja, und vielleicht würde ich sogar das noch in einen dritten Punkt dem gegenüberstellen. Also, denn emotionale Nähe und Empathie, das gibt es ja auch unter Nicht-Christen.
Stimmt. So. Das macht es noch nicht.
Das ist noch nicht christlich. Also, und das ist was toll. Also, wenn das so passiert, finde ich das toll. Aber das Besondere an der christlichen Gemeinschaft ist doch, glaube ich, dass das eine Gemeinschaft ist, die sich bewusst macht, dass Christus gegenwärtig ist. Ja, also wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ja, ich glaube, dass Christus immer bei mir ist, aber ich vergesse das eben ganz häufig. Mhm. Und christliche Gemeinschaft sind sozusagen Punkte, wo das wieder ins Bewusstsein gerufen wird, zum Beispiel im Gottesdienst oder auch im Zweiergespräch. Und dann muss der andere nicht mal unbedingt der den Christus machen, der mir als Christus etwas gegenüber sagt, sondern er muss manchmal nur der sein, der mich daran erinnert, dass wir beide in dem Moment nicht alleine sind. Mhm. Und das ist dann, das ist sozusagen das Konstituierende der christlichen Gemeinschaft. Oder nein, das ist die, nein, das Konstituierende ist, dass Christus bei uns ist, das ist das Konstituierende. Und das, der wichtigste Punkt bei der Ausgestaltung wäre dann, dass es in irgendeiner Form in Erinnerung rufen wird.
Ja, und gleichzeitig in der Unterscheidung der notwendigen und der hinreichenden Bedingungen, wie wir Theologen dann so ein bisschen hochgestochen sagen, also mit anderen Worten, wir haben vieles in der Hand in der Gestaltung der christlichen Gemeinschaft oder des Gemeinschafthabens, und das ist auch gut, das Notwendige zu tun, also irgendwie Gemeinschaft ins Leben zu rufen, aber nicht dafür zu sorgen, dass man einen Platz hat, wo man sich treffen kann. Dass es eine Atmosphäre ist, wo man auch gerne hinkommt, ja, wo man sich wohlfühlt und so weiter. Da haben wir Entscheidendes zu tun, aber das automatisch macht noch keine Gemeinschaft aus, sondern diese Gemeinschaft, gerade in einem christlichen Sinne Gemeinschaft, die ist konstituiert durch Gott, mhm, und sie wird jeweils auch aktualisiert durch das Handeln des Heiligen Geistes. Das erlebe ich immer wieder, dass es gibt vorbereitete Treffen auch in kirchlichen Kontexten und die sind schön und nett.
Wirklich?
Ja. und gleichzeitig gibt es eben auch andere Treffen, denen noch einmal eine besondere geistige Dimension innewohnt. Und das habe ich auch als Einladender überhaupt nicht in der Hand. Ich kann dafür beten, ich kann notwendige Bedingungen dafür erfüllen, dass es nach Möglichkeit eintritt, aber dass es sich ereignet, ja, habe ich nicht in der Hand.
Trotzdem dachte ich auch nochmal, wie schwer uns das oft auch fällt, dass selbst wenn wir alle Christen sind, uns als Christen zu begegnen. Also selbst wenn ich, weiß ich, gute Freunde, wir sind beide im Glauben, uns ist Jesus wichtig, wir können uns auch manchmal treffen und irgendwie trotzdem, dass wir noch mal am Ende sagen, hey, lass uns doch mal füreinander beten, das ist immer noch mal eine Schwelle, über die man geht. Mhm. Und das finde ich, frage mich auch mal, woran das liegt, ob das auch so eine kulturelle Prägung ist, dass wir irgendwie doch alle denken, was Glaube und geistliches Leben angeht, das ist irgendwie doch was Privates, so, wo man immer irgendwie über eine Schwelle rübergeht oder. Aber ich denke das manchmal so, dass auch wenn Christen sich treffen, dass wir uns gegenseitig im Lichte Christi sehen, nicht automatisch sich passiert. So, sondern manchmal muss man es aktiv suchen, manchmal schenkt es der Heilige Geist. Ich denke da so manchmal drüber nach, ob das immer allen Christen so geht oder ob das hier bei uns in Deutschland im 21. Jahrhundert so ist.
Das braucht wahrscheinlich manchmal schon noch so ein bisschen auch inneren Anstoß, dass man sich selber noch mal ein bisschen auf den explizit geistlichen Part dieser Gemeinschaft zubewegt. Und dann spielen da mit Sicherheit auch persönliche Prägungen eine Rolle. Mhm. Also ich treffe mich ja nun auch häufiger mit Freunden, die dann auch Christenmenschen sind. Und mit einigen bin ich im gemeinsamen Gebet vertrauter. Mhm. Und da ist die, in Anführungsstrichen, Hemmschwelle nicht so groß. Und bei anderen ist die, weiß nicht, eigentlich ist da keine Hemmschwelle und dennoch tun wir es nicht. Mhm. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich dann eben auch denke, wenn dadurch, dass wir uns unterhalten, also ich treffe mich regelmäßig mit einem anderen Pastor und wir gehen dann lange spazieren und erzählen einander, was uns gerade freut und was uns eben auch nicht freut. Und ich bete dann häufig, wenn ich wieder im Auto sitze, auf dem Weg nach Hause. Ja. Weil ich auch schon vorher den Eindruck habe, das ist schon geistliche Gemeinschaft. Das wird nicht erst dadurch geistliche Gemeinschaft, dass ich anfange zu beten, mhm, oder mein Kumpel, sondern dieser Austausch, auch der findet schon im Namen Jesu statt.
Ich würde euch gerne nochmal drüber nachdenken, wie lässt sich Gemeinschaft in Strukturen und Formen gießen oder muss man das überhaupt? Also wenn ich vorhin sagte, ne, Gemeinschaft, Gebet, Gebibel, kenne ich das ja auch manchmal so.
Das tut mir jedes Mal weh, mit diesem Gebibel.
Gemeinschaft, Gebet, Gebibel.
Also ich kenne es mit Gottes Wort, das ist wenigstens grammatikalisch oder semantisch. Gebibel. Richtig. Gebibel, da kann ich doch vor jedes Dings ein G setzen.
Ich glaube, so nenne ich dann
Getränk.
Mal die Folge. Also es gibt ja, so klingt das auch so, vielleicht auch eher aus Megachurches vor 20 Jahren, dass man es so in Strukturen geht, sagt, jeder Christ braucht einen Hauskreis, eine Small Group, und dann haben wir sozusagen abgehakt, dass jeder auch eine Gemeinschaft hat, also und so. Und die Frage ist, oder jeder braucht eine Zweierschaft, also um jetzt mal so, und die Frage ist, wo braucht jeder Christ so eine Form? Helfen solche Formen? Sind sie schädlich? Was denkt ihr dazu?
Also ich finde, sie helfen total. Wir sind gerade umgezogen, sind ganz neu in einer neuen Gemeinde. Ich bin noch nicht im Dienst. Und meine 7-jährige Tochter hat gestern meine Frau gefragt, wer ist denn hier der neue Hauskreis für euch? Das fand ich total cool. Ja, weil unser Hauskreis, auch für unsere Kinder, die da in der Regel nicht dabei sind, aber manchmal eben dann doch, schon irgendwie, die haben mitgekriegt, das ist so eine feste Größe. Das ist so eine Art kleine, erweiterte Familie. Also ich finde das sehr hilfreich. Ich fand es bei allem, was ich in der Corona-Zeit total nervig fand, da durfte man sich ja nicht treffen, fand ich es total cool, wie unser Hauskreis und auch andere Hauskreise Formen gesucht haben, die Gemeinschaft, die durch was anderes konstituiert ist, jetzt zum Ausdruck zu bringen. Ja? Also gewisse Sachen waren halt verboten und dann musste man gucken. Und wir haben alles probiert. Wir haben Singen über WhatsApp probiert. Ist total schlimm. Ja, das ist einfach, hört sich überhaupt nicht gut an, wegen, dafür ist WhatsApp nicht gemacht, fürs gemeinsame Singen. Dann haben wir uns auf dem Parkplatz getroffen mit riesigen Abstand, Stuhlkreis und so weiter. Das war schon ein bisschen besser. Es gibt einen Seniorenhauskreis in unserer Gemeinde, die haben sich so einen Kettenbrief geschrieben, ja? Also eine Frau hat was geschrieben, dann wurde der Brief weitergeschickt, die nächste, finde ich total cool. Also die haben einfach Formen gesucht, wie sie das zum Ausdruck bringen, was sie, also das finde ich sehr hilfreich und gut. Und trotzdem würde ich sagen, ja, das, also es gibt auch Leute, für die ist das nix. Diese Form, also ich würde nicht die Form verpflichtend machen. Was ich wichtig finde, ist jedem zu sagen, du stehst in einer Gemeinschaft und guck, wie du das zum Ausdruck bringst. Und sei es, wir hatten das vorhin, sei es die alte 95-jährige Frau, die nicht mehr in Gottesdienst gehen kann, aber die jeden Sonntag hört, wenn die Glocke zum Vaterunser läutet und weiß, das ist auch, das gilt auch ihr und sie kann an dieser Stelle einstimmen in das Gebet der Gemeinde und kann sich daran erinnern, ich gehöre zu denen, auch wenn ich da jetzt nicht bin. Also jeder gehört zu einer Gemeinschaft und soll das auch nicht vergessen. Und wie er das dann ausgestaltet, da können solche Formen hilfreich sein. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, kein Hauskreis, sondern lieber eine Person, mit der ich mich in Absprache treffe. Oder wie, also da muss man auch sich kennenlernen und gucken. Aber ich empfinde solche Formen als sehr hilfreich.
Ich glaube, das hängt natürlich, wie bei fast allem, das ist auch immer noch so ein bisschen an der Persönlichkeit. Es gibt ja Menschen, die sind total glücklich mit vielen Sozialkontakten, die tauschen sich wahnsinnig gerne aus. Und andere Menschen, die können auch wirklich gut für sich alleine sein. Und würde man denen dann aufdrücken, ihr sollt euch aber mindestens irgendwie 2, nach Möglichkeit 4-mal im Monat noch in einer Gruppe treffen zum gemeinsamen Austausch und so weiter. Das wäre für die eventuell ein bisschen mehr Aufgabe. Nichtsdestotrotz halte ich Gemeinschaft im christlichen Glauben, also in der Praxis des christlichen Glaubens, für elementar. Also Jesus ist nicht alleine geblieben, sondern hat bewusst Leute in die Gemeinschaft mit ihnen hineinberufen. Und die ersten Gemeinden, die gegründet wurden, die sind überwiegend durch Gemeinschaft geprägt und haben in ihrer Gemeinschaft Menschen geholfen, unterstützt und sind zum Segen geworden für diese Menschen und über diese Menschen hinaus. Also gibt ja Berichte dann im Neuen Testament, dass also diese christlichen Gemeinden bekannt wurden für ihre Hilfsbereitschaft und dass von ihnen Gutes ausging. Was für ein tolles Bild für christliche Gemeinschaften. Also das wäre eine wunderbare Vision, gerade in Anführungsstrichen in diesen Tagen, wenn von unseren christlichen Gemeinschaften der Impuls ausgeht, wir reden nicht über andere, sondern wir kommen miteinander ins Gespräch und halten einander auch aus, was ja manchmal tatsächlich auch Aufgabe ist.
Ertrage einer den anderen?
Ja, in Demut einer den anderen. So hat ein Konfirmand das mal hübsch zusammengefasst, ja. Genau, Malte, du hattest ja gefragt nach Strukturen. Ich bin jahrelang unterwegs gewesen, privat auch in Hauskreisen und habe das sehr, sehr genossen. Und daraus sind Freundschaften entstanden, die bis heute anhalten. Das finde ich großartig und gleichzeitig habe ich auch
Und gleichzeitig
habe ich auch immer so ein so eine gewisse Widersprüchlichkeit gefühlt. Also auf der einen Seite waren wir als Hauskreis immer erpicht darauf, auch andere Menschen einzuladen. Wir wollten ja gastfreundlich sein und klar, auch anderen Menschen Anteil geben an dem Guten, was wir für uns selbst erlebt haben. Und im selben Moment lebte diese Gemeinschaft gerade von dem hohen Maß an gegenseitigem Vertrauen. Mhm. Und ein offen sein nach allen Seiten hin und ein hohes Vertrauen, das
eine gewisse Spannung.
So kann man das ausdrücken, Knut, danke.
Eine Aufgabe, würde Jan Jakisch sagen. Ja.
Aber von dem, was du eben auch erzählt hast, dachte ich noch mal, auch in der Vorbereitung auf heute, unsere ganzen kirchlichen Strukturdebatten, vielleicht kranken sie auch daran, dass sie eigentlich Gemeinschaft gar nicht mehr als Ziel so vor Augen haben.
Die stehen ja tatsächlich in der Spannung, wie können wir mit den tatsächlich oder vermeintlich immer weniger Menschen, die in kirchlichen Kontexten arbeiten, sozusagen die Arbeitskontexte aufrechterhalten.
Ja, und ich erlebe es auch eher, wo können wir welches Angebot halten?
Ja.
Aber sozusagen, dass das noch so als Vision und Idee ist, dass Gemeinschaft entsteht, wie auch immer das aussehen mag, das wird anders aussehen als in den 80er Jahren.
Ja.
Aber dass das überhaupt noch Vision ist, dann denke ich manchmal, oh.
Und ich fände es für uns auch hilfreich, da nochmal zu differenzieren zwischen Gemeinschaft haben als christliches Kunstwort und Freundschaft. Das sind also, wenn ich Gemeinschaft in Anführungsstrichen habe, erlebe mit anderen Christenmenschen, heißt das für mich nicht automatisch, dass ich mit denen sofort in den nächsten Urlaub fahre.
Du willst nicht deine ganze Gemeinde mit in deinen nächsten Sommerurlaub nehmen?
Nein, und die wollten das auch nicht mit mir. Ich habe das vor Jahren erlebt, da waren junge Leute von Jugend mit einer Mission unterwegs. Ich komme ja aus Büchen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze und die hatten eine Gebetswanderung anlässlich des Jubiläums der Grenzöffnung. Und die sind also den ehemaligen Grenzstreifen entlang gewandert und haben in Kirchengemeinden im Gemeindehaus übernachtet und die haben sich gewünscht, dass ich mit denen eine Andacht feiere. Und das Großartige, was ich überhaupt nicht erwartet habe, war, die haben letztendlich mit mir eine Andacht gefeiert. Also ja, ich habe meinen Stremel vorbereitet und so weiter. Aber das Tollste war, das waren so abgefahrene Typen. Also ich selber falle ja eher so in die äußere Kategorie eines Spießers, bin jetzt optisch nicht so auffällig unterwegs. Und das waren junge Leute, die Ohrringe und Tattoos getragen haben, ne? Also es war vor mehr als 10 Jahren, da hat man das noch ein bisschen weniger gesehen als heute. Man hätte uns so von unseren äußeren Erscheinungsmerkmalen nicht unbedingt in einen Zusammenhang gebracht. Und dennoch war von der ersten Minute der gemeinsamen Andacht völlig klar, wir sind in eine Gemeinschaft gerufen, wir leben in einer Gemeinschaft, die einen Grund hat, der außerhalb unserer selbst liegt. Das war großartig. Wir haben hinterher noch gemeinsam gegessen im Gemeindehaus. Das war so ein beglückender Abend. Und wir sind keine Freunde geworden. Mhm. Wir fanden uns nicht doof, aber wir hatten auch nicht die Absicht, Freunde zu werden. Aber es war in einem ganz tollen Sinne Gemeinschaft. Gemeinschaft auf Zeit und Gemeinschaft in Christus. Wunderbar.
Und weil ich auch mal weiß, es geht mir ähnlich, das, was ich mal in meinem Leben wichtig mit Gott erlebt habe, worüber ich mich freue am Evangelium, diese Freude kennt der andere. Und das verbindet irgendwie. Das, auch wenn man sich vorher nicht kennt und auch wenn man sich wahrscheinlich nie wiedersehen wird, sehen wird. Und ich kenne auch Leute irgendwie auch aus anderen kulturellen Kontexten, wo ich weiß, das wird schwer, glaube ich, dass hier eine Freundschaft entsteht. Aber es muss auch gar nicht. Es gibt trotzdem diese christliche Gemeinschaft, wo man weiß, wir kennen den gleichen Jesus.
Genau. Karl Barth bringt das ja in einem völlig anderen Zusammenhang mal auf den Punkt, da ging es um die Frage, ob alle in den Himmel kommen oder nicht. Das ist ja auch so eine Streitfrage bei uns Theologen. Und wie sieht's dann am Ende des Lebens aus? Gibt es Himmel und Hölle oder nur den Himmel für alle? Und wie steht's mit den Menschen, die mit Christus nichts am Hut haben, vielleicht auch nicht am Hut haben wollen? Und eine ältere Dame fragt am Ende eines Gottesdienstes beim Herausgehen, sich verabschieden von Professor Karl Barth: Lieber Herr Professor, werde ich denn nach dem Tod auch alle meine Lieben wiedersehen? Und der Professor sagt, ja, aber auch die anderen. Als Gegenstand der Hoffnung. Also wir müssen nicht befreundet sein mit denen, mit denen wir in eine Gemeinschaft gestellt sind.
Nee, zum Glück. Ich würde gerne mit euch noch mal auf der Zielgerade, was ich eine spannende Frage finde, ist die nach Gemeinschaft und Alleinsein. Also ich würde ja sagen, Christen müssen auch allein sein können. Aber gibt es trotzdem sowas, also wo ist der Unterschied zwischen einem heilsamen Alleinsein und Einsamkeit, wo Gemeinschaft vielleicht auch nicht da ist? Und ich denke da viel drüber nach, weil ich, Bonhoeffer sagt das auch, und es geht mir nach, dass es schon einen Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Einsamkeit. Nicht im Sinne von moralischer Zeigefinger und du, wenn du einsam bist, machst du falsch, sondern dass in dem Moment, wo wir merken, diese Welt ist kaputt, dass es uns auch einsam macht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe auch Menschen vor Augen, denen es was Schlimmes passiert. Und wie die damit umgehen, ist, dass sie auch andere Menschen von sich wegschubsen. Also man merkt sozusagen, dadurch, was zerbrochen ist in ihrem Leben, fällt es ihnen auch schwerer, mit anderen Leuten umzugehen. Also auch nachvollziehbar, aber man verkriecht sich so ein bisschen in seiner eigenen dunklen Höhle, in seinem eigenen Loch und kommt da manchmal dann auch schlecht wieder raus. Also manchmal ist Gemeinschaft gar nicht so leicht. Ich habe auch Menschen in der Gemeinde vor Augen, die sich so auch aus Gemeinde zurückziehen und auch abbrechen. Und ich habe das Gefühl, die sind, ich weiß und ahne das auch, die sind mit ihren dunklen Gedanken da manchmal alleine und kommen nicht mehr in Gemeinschaft und Kontakt mit anderen, weil sie so, die dunkle Höhle sie so reinzieht. Ich weiß nicht, ob ihr das mit was anfangen könnt.
Ich kann damit nicht so viel anfangen, weil ich finde, dass hier für mich jedenfalls drei verschiedene Themen wie in so einem Wollknäuel miteinander.
Das ist das Problem des Lebens oft.
Also deine Einstiegsfrage, Alleinsein und Gemeinschaft, gerade Bonhoeffer, der, also ein gemeinsames Leben, wo das ja auch mit der Sünde, der hat ja diese beiden Spitzensätze, die einen auch erstmal verzweifeln lassen können. Wer nicht alleine sein kann, kann nicht in Gemeinschaft sein. Und wer nicht in Gemeinschaft sein kann, und du denkst, ja gut, und wenn ich eins von beiden nicht kann, wie komme ich dann da rein? So. Während das Letzte, finde ich, ist für mich ein ganz getrenntes Thema davon, dass ich nämlich manchmal gerade in einer Gruppe von Menschen mich einsam fühlen kann. Vielleicht gibt es auch noch einen Unterschied zwischen allein und einsam. Also allein ist für mich nicht so negativ besetzt wie einsam. Aber ich kenne Erfahrung, dass ich in einer Gruppe von Menschen bin, auch Christen, und mich total einsam fühle, weil ich denke, das, was ihr hier alle geil findet, finde ich überhaupt nicht geil. Mhm. Und wo ich nicht mehr das Gefühl habe, Christus konstituiert hier die Gemeinschaft, sondern was weiß ich, dass alle eine bestimmte Form von Theologie gut finden, wo ich merke, aber ich finde die gar nicht gut. So, also was weiß ich, so ein Erfolgsevangelium oder so.
Also man kann sich auch in der Gemeinschaft einsam.
Ja, genau. Und gerade in so einer, wo alle was gut finden, merkt man, gehöre ich hier noch her. Und das kenne ich auch von anderen Leuten, die vielleicht auch lange mit Christen unterwegs waren und dann Zweifel haben oder was und dann in so einer Gruppe sind, wo alle Lobpreis machen und sie denken, oh, kennt hier keiner meine Zweifel, passe ich hier überhaupt noch her? Und das würde ich noch nicht als Sünde in dem, also das ist wieder noch was anderes, als was Bonhoeffer sagt, dass die Sünde einsam macht. Aber wo, das ist ja jetzt eine soziale Erfahrung, und den Zweifel will ich jetzt überhaupt noch nicht als Sünde, aber wo jemand gerade in so einer Gruppe denkt, ich gehöre hier nicht mehr her. Also deswegen sind es für mich verschiedene Themen, und du müsstest noch mal, außer Jan löst jetzt das Knäuel, müsstest du sagen, wo deine Hauptneugier ist.
Ich finde einmal wichtig zu unterscheiden, allein sein und einsam sein. Ja. Mhm. Wenn ich alleine wandere, und dann ist das für mich eine geistliche Auszeit und ich genieße in geistlicher und auch in anderer Hinsicht sehr das Alleinsein und ich bin nicht einsam.
Ja, ja.
Ich bin nicht einsam. Ich fühle mich verbunden, ich weiß mich verbunden mit den Menschen, von denen ich aufgebrochen bin und zu denen ich dann, wenn ich mich nicht verlaufe, auch hoffentlich wieder zurückkehre. Und einsam, genau, ich glaube auch tatsächlich, man kann Einsamkeit besonders dann erfahren, wenn man das Gefühl hat, die anderen kennen alle einander, die fühlen sich wohl, die haben keine Fragen. Ich war vor Ewigkeiten als junger Erwachsener in TC, und samstags ein großartiger Gottesdienst, auch großartig deswegen, weil da nicht gepredigt wird und man sich gar nicht ärgern muss über irgendwelche Predigten, sondern Gesang und Zeit der Stille und im Anschluss die Möglichkeit eines seelsorgerlichen Gesprächs. Und ich habe mich umgeschaut und überall junge Leute, die andachtsvoll gesungen oder geschwiegen haben. Und ich saß da allein. Bei mir ist im Leben da was in die Brüche gegangen und ich war ziemlich alleine im Sinne von einsam mit diesen Brüchen und bin dann zu einem der Mönche hingegangen und der sagte nur, Jan, schau dich mal um, das tat ich dann auch, das sieht doch so aus, als könnten die das alles, oder? Als hätten die direkten Draht zu Gott. Und ich, ja, genau, so fühlt sich das an, ja. Und so ist es nicht. Also erstens, du weißt nicht, wie es in den Menschen aussieht, aber kannst mir glauben, in vielen dieser anderen Menschen sieht es möglicherweise so ähnlich fragend und suchend und verzweifelt aus, wie gerade in dir. Das fand ich sehr schön, aber wenn man sich das nicht deutlich macht, fühlt man sich in Gemeinschaft manchmal auch einsam. Mhm. Und da sensibel in der christlichen Gemeinschaft das zur Sprache zu bringen, das ist, glaube ich, ein bisschen Auftrag in christlicher Gemeinschaft, dass eben die Gemeinschaft nicht darin besteht, dass alles happy-clappy und ohne jedes Suchen, ohne jedes Fragen und Zweifeln ist. Und dass man die Gemeinschaft auch in der Hinsicht nicht überhöht, dass das gemeinschaftliche Leben eines Christenmenschen erst dann ein gemeinschaftliches Leben ist, wenn man so und so viele Stunden in Gottesdiensten, in Hauskreisen und Gebetskreisen und so weiter verbracht hat.
Ja.
Sondern wo auch zur Sprache kommt, es entspricht auch nicht allen Menschen ständig, menschliche Gemeinschaft zu haben.
Und das ist, finde ich, auch okay. Und ich glaube, da brauchen wir auch mehr Erlaubnis in der Gemeinde für, dass, ich sag mal, introvertierte Menschen anders sind als extrovertierte. Ja. Und das Bedürfnis nach wollen wir heute Nachmittag noch mal gemeinsam uns treffen und in den Garten setzen, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, ja, genau, darf, auch in der Gemeinde. Mir ging es sozusagen noch mal darum, dass mein Eindruck ist, wenn die Macht der Sünde in das Leben bricht, dass da kommt auch oft, dass den Kontakt zu anderen Menschen schwer macht. Also wenn zum Beispiel Menschen erlebt, dass andere sich an ihn versündigen, ihn wehtun, dann fällt das manchmal leicht, das anderen zu sagen. Hey, hier hat jemand mir richtig wehgetan, weil ich mich schäme, weil ich sozusagen mit dem, weil es mich sozusagen in die Einsamkeit zieht, sozusagen die Macht des Bösen. Und vielleicht auch sozusagen, wenn ich einen Verlust erlebe, dass ich dann sage, ich will darüber, ich kann da gar nicht reden, weil es zieht mich quasi in die Einsamkeit. Oder auch meine eigene Schuld und Sünde, wenn ich Dinge gemacht habe, für die ich mich schäme, weil ich denke, sie war nicht richtig, dass ich da eine Hemmschwelle habe, da in Gemeinschaft zu gehen mit anderen, sondern denke, ich muss es mit mir alleine ausmachen. Und das ist, glaube ich, das ist schon auch so, dass wo sich der Teufel eigentlich freut, weil er sozusagen eigentlich dann stark ist, wenn er uns alleine hat und uns behaften kann und mit uns mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt. Das war sozusagen eher mein Punkt, dass dieser ganz komische Zusammenhang zwischen Sünde und Einsamkeit, nicht im Sinne von du ist es falsch, wenn du allein bist, das ist überhaupt nicht, sondern diese Macht, die uns, wenn wir für uns alleine ist, also Game of Thrones, der Wolf, der alleine ist, der geht ein. So.
Ja, ich glaube, das hat sehr viel mit Scham zu tun.
Ja.
Also Sünde macht in der Hinsicht einsam, als ich mich ja kaum traue, mit meiner Schuld, mit meiner Sünde vor Gott zu treten und dann schon mal gar nicht vor andere zu treten und das thematisiere. Ich treffe mich regelmäßig mit alten Schulfreunden und wir spielen regelmäßig Doppelkopf und da sind viele Christenmenschen mit dabei und wir hatten viele, viele Jahre einfach in Anführungsstrichen nur normale Gemeinschaft und haben Karten gespielt und da übers Kartenspielen uns unterhalten und über nichts anderes. Und einmal anlässlich eines runden Geburtstages hatten wir ein ganzes Wochenende miteinander verbracht. Und das war seit Jahren der erste Moment, in denen wir über die Schattenseiten unserer Leben gesprochen haben, wo es eben nicht so glatt läuft, wo wir auch Scheitern erlebt haben und dass Träume tatsächlich ungelebt geblieben sind oder dass Beziehungen gescheitert sind. Und da ist eine solche Dichte entstanden zwischen uns. Das hat unsere Freundschaft wirklich nochmal gestärkt. Das war ein ganz besonderer Moment. Und wenn wir als Christenmenschen Gemeinschaften so gestalten können, dass man sich geborgen fühlt, auch mit seiner Scham, dann kann das ein Mittel gegen Einsamkeit sein. Es geht nicht darum, dass wir Leute dahin prügeln, dass sie etwas von genau. sich äußern, was sie nicht wollen. Nee. Aber es geht darum, dass wir in einer Atmosphäre arbeiten, in der ein jeder Christenmensch weiß, wir sind alles gebeugte, aber nicht gebrochene Menschen.
Ja, und da geht es, glaube ich, auch sehr um das Bild, welches Bild von Gemeinde oder Gemeinschaft verbalisiere ich auch oder verbreite ich auch. Ne? Also ich finde es im Glaubensbekenntnis sehr gut mit Gemeinschaft der Heiligen, aber es ist sehr missverständlich. Ja, es gibt ganz viele Leute, die denken, also für drin, mich als Konfirmand, so erkläre ich es auch meinen Konfirmanden. Also ich sage, und wie komme ich, Knutnebe, wie komme ich in die Gemeinschaft der Heiligen? Darauf ist das nächste, durch die Vergebung der Sünden. Denn darum geht es, es ist die Gemeinschaft derer, deren Sünden vergeben sind und so. Also viele denken ja, Gemeinschaft der Heiligen heißt, du musst hier so einen gewissen Status haben. Und ich mag dieses alte Bild von der Kirche als Klinik, ja, wo die Kranken sind, die sich vielleicht auch gegenseitig helfen. Also die Frage ist auch, was für Gemeindebilder propagieren wir?
Ja, ja.
Dass Leute sich eingeladen fühlen, auch ehrlich und unvollkommen zu kommen.
Und mir so eine Frage, die mich auch so beschäftigt und auch uns als Gemeinde so beschäftigt, ist, wo wenn es Leute in die Einsamkeit zieht, auch wo ich das Verdacht habe, die sind jetzt ganz schön alleine, wo lasse ich die gehen in Freiheit und wo ist es dran, dass wir ihnen zum guten Hirten werden, der hinterhergeht und nachgeht und sagt, wir tragen dich zurück, wir geben dich nicht auf. So, das kann ja auch übergriffig werden, wenn man hinter ihm immer herläuft. Aber das beschäftigt mich auch, weil ich manche Menschen vor Augen habe, wo ich denke, die kommen allein nicht wieder, die können keine Gemeinschaft haben, die haben gar nicht die Kraft dazu, diese Schritte wieder hinzugehen, sondern die brauchen eigentlich den guten Hirten, der sie nach Hause trägt. Das kann man auch nicht so pauschal sagen, das ist jetzt immer dran, ne? Aber erlebe ich teilweise auch. Gehört auch zur Gemeinschaft haben. Okay, ist das eine geistliche Übung, Gemeinschaft haben? Was wollen wir auf der Schlusskurve mitgeben? Ihr seid ja älter als ich. Ihr seid ja lebenserfahrener. Ja. Ihr könnt ja mal hier euch an den Schlussworten versuchen.
Okay, ja, pass auf, dann fange ich an, weil dann darf Jan wieder lösen, sozusagen.
Damit ist die Messlatte schon mal sehr hoch. Danke dir, Knut. Ja,
bitte. Naja, weil ich, das ist jetzt so ein bisschen gemein von Malte, nicht für Malte, weil ich Malte schon vor der Folge gesagt habe, dass Gemeinschaft haben für mich, dass es mir schwerfällt, das als einzelne geistliche Übung zu formulieren. Da wäre ich eher zurückhaltend, sondern Gemeinschaft ist eher so eine Art christlicher Existenz. Und ich würde sagen, dass sehr viele der geistlichen Übungen sowohl in der Alleinform als auch in der Gemeinschaftsform. Aber ich bin durch das Gespräch jetzt auch nochmal, also ich habe viele offene Fragen mitgenommen, denn also allein heißt ja nicht automatisch nicht in Gemeinschaft, sondern allein kann ja auch heißen, dass ich mich verbunden fühle mit Leuten und das doch irgendwie, also dass ich die Gemeinschaft im Kopf habe. Aber trotzdem macht das Gemeinschaft haben für mich nicht zu einer separierten geistlichen Übung, sondern ich kann, für mich ist eher so, ich kann beten und klagen und so weiter, auch in Gemeinschaft und auch allein. Von daher bin ich, ob das eine einzelne Übung ist, bin ich eher zurückhaltend, aber ja.
Ich suche noch den Knoten, den ich zerschlagen soll. Ja. ich finde, es ist in der Hinsicht eine Übung, als in der Gemeinschaft etwas zum Ausdruck kommt, worauf wir Menschen in unterschiedlichem Ausmaß hingeschaffen sind. Also Jesus ist ja nicht irgendwie durch die Gegend gelaufen und hat ohne einen Plan im Kopf einfach Leute in die Gemeinschaft mit ihm gerufen, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen auf Beziehungen hin angelegt sind. In unterschiedlichem Ausmaß. Einigen Menschen reichen wirklich ganz wenige Beziehungen und andere haben einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis und fühlen sich dann auch erst wohl und ganz. Wir Menschen sind auf Beziehungen hin angelegt. Und in der Hinsicht ist die Pflege von Gemeinschaft und auch die Suche von Gemeinschaft eine Übung, um sozusagen dem auch nachzugehen, woraufhin wir geschaffen sind, auf die Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und darin unterscheidet sich dann für mich auch die geistliche Gemeinschaft in christlichen Gemeinschaften, von einer Gemeinschaft von, was weiß ich, Fußballkollegen oder Arbeitskolleginnen und Kollegen und so weiter. Das hat nochmal eine andere Dimension. Und die zu suchen, das ist für mich Übung. Und für die christlichen Gemeinden und für uns als Pastoris ist es in der Hinsicht die Übung, dass wir in der Differenzierung von notwendiger und hinreichender Bedingung tatsächlich das Notwendige aber auch tun, dass Menschen Gelegenheit haben, eine Gemeinschaft zu finden, in der sie sich aufgehoben wissen, in ihrer Freude, aber eben auch in ihrem Gebrochensein.
Vielen Dank euch für eure Gedanken. Vielen Dank euch beim Zuhören und vielen Dank, das ist ja auch eine Art von Gemeinschaft. Also wir haben hier eine Gemeinschaft am Tisch, Leute hören uns zu und das ist ja auch manchmal unsere Erfahrung, wenn wir von euch lesen. Wir sind ja auch auf eine Art miteinander verbunden. In dem Sinne, schreibt uns auch gerne, was ihr denkt zu dem Thema. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage tischgespräche-podcast.de. Da gibt es auch eine Rubrik Unterstützen, wo wir uns auch freuen, wenn ihr vielleicht auch was spenden mögt für die Tischgespräche, weil dann können wir zum Beispiel jemanden bezahlen, der diese Folge produziert und schneidet. Das würde mich.
Was bis jetzt immer Malte macht. In all den Jahren hat das immer Malte gemacht.
Genau. Und ich habe so ein bisschen, mein Ziel für dieses Jahr ist, auch für andere Sachen Raum und Zeit zu haben. Von daher, wenn ihr uns unterstützen mögt, freuen wir uns. Und dann sind wir in 2 Wochen noch einmal mit Jan Jakisch wieder für euch zu hören, wo wir über eine 4. geistliche Übung, wie auch immer wir das einsortieren. Wir werden sehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.